Ja, gut, mir freut es natürlich sehr, heute dürfen da mit euch weiter Apostelgeschichte zu feiern. Bevor ich anfange mit dem Teil von der Apostelgeschichte, der mir ist zugewiesen wurde. Also, wer war letzten Sonntag da? Die Predigt von Simon Kaldewey, ganz viel von euch. He? Wir sind ja mit in der Apostelgeschichte drin und um das immer wieder ein bisschen zu situieren, Apostelgeschichte ist ja eigentlich nichts anderes als der Beginn von dem, wo wir uns heute auch noch drinnen befinden. Also wir haben Jesus gehabt, der auf die Erde gekommen ist, der gesagt hat, nicht Gesetz euch von den Sünden befreien, sondern der Glaube an mich, dass ich für eure Sünden sterbe, zu erkennen, dass jeder Mensch Erlösung von Gott braucht, das macht euch frei, das gibt euch das Recht, Kinder von Gott zu sein. Wo Jesus gekreuzigt wurde, für die Sünden gestorben ist vor den Menschen, ist er ja anschliessend auferstanden und hat so ein kleines Grüppchen von Menschen, seine ehemaligen Jünger, zusammengerufen und hat ihnen einen gigantischen Auftrag erteilt. Er sagt, ihr sollt jetzt anfangen, das Evangelium, eben die Möglichkeit, das ewige Leben zu bekommen, ohne, weiss ich nicht, wie viel Gebot zu erfüllen, sondern ihre persönlichen Beziehungen, eine Glaubensbeziehung mit Jesus zu stehen, tut die gute Nachricht über die ganze Erde jetzt ausbreiten. Ein kleines Häufchen von Amateuren, keine studierten Theologen, bekommen so einen gigantischen Auftrag. Wie kann das nur funktionieren? Ihr wisst alle, dass am Anfang der Apostelgeschichte nachher die grosse Kraft vom Heiligen Geist, die verheissen war, auf das Grüppeli Menschen gekommen ist. Das hat so eine Dynamik ausgelöst. Die haben mit so viel Kraft und Autorität können predigen, dass sich Tausende von Menschen dem Glauben angeschlossen haben. Und die Gemeinschaft von denen, die diesen Auftrag ernst genommen haben, das Evangelium über die ganze Welt zu verkünden, das Häufchen ist immer grösser geworden, es waren ein paar Tausend Menschen gewesen. Sie mussten sich organisieren in ihrer Gemeinschaft. Es haben sich Fragen ergeben, wie gehen wir miteinander um. Gemeindeleben musste geregelt werden. Es musste festgelegt werden, was darf man nicht, wer macht was. Hoch, hoch interessante Entstehungs- und Bildungsgeschichte von dem, wo wir heute eine Fortsetzung davon sind. Es ist einfach wichtig, immer wieder den Kontext zu sehen. Das, was die dort ernst genommen haben, hat sich so weit ausbreitet, dass wir 2000 Jahre hier immer noch das Gleiche verkünden und immer noch den gleichen Anspruch haben, das über die ganze Welt zu verkünden. Und darum ist es so gut, wenn wir in der Apostelgeschichte schauen und hören, was können wir lernen, weil der Auftrag für uns immer noch besteht. Oder? Das ist eigentlich die Ausgangslage, die wir haben. Es ist hochrelevant für uns. Der Auftrag ist immer noch da, auch wenn es jetzt Hunderte von Millionen Menschen sind, die den Glauben teilen auf der Welt. Aber der Auftrag hat nicht aufgehört. Und darum tut es gut, weiterzufahren in der Apostelgeschichte und zu schauen, was können wir denn lernen. Ich habe den Teil zugesprochen bekommen, Apostelgeschichte 5, 12 bis 42. Ich tue euch das nicht vorlesen, sondern kurz erzählen, was passiert ist. Also die Apostel rund um Petrus, die haben wirklich Vollgas gegeben. Also da ist so viel passiert. Wenn ihr dort nachlesen, da kommt man eine Gänsehaut über, eine Hühnerhaut, wenn man schaut, was dort passiert ist. Sie haben das Evangelium predigt, in ganz kurzen Sätze, wie ich das vorhin erzählt habe, eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Wer an Jesus glaubt, hat das Recht auf das ewige Leben. Aber sie sind begleitet worden von ganz grosser Kraftwirkung. Also Gott hat sehr viel Wunder da. Das hat dazu geführt, dass Menschen von ihren Krankheiten sind gesungen worden, dass Menschen, die dämonische Belastungen hatten, sind frei geworden. Es hat enorme Kraftwirkungen gegeben, die sehr gut sichtbar waren unter den anderen Menschen. Man hat sogar gesagt, die Leute haben versucht, wenn der Petrus vorbeigelaufen ist, dass sie der Schatten von ihm bricht, damit sie gesungen werden. Also, enormes Wirken. Und was mich so fasziniert, es steht dort geschrieben, es sind einerseits immer wieder mehr Leute dazugekommen zu dieser Gemeinschaft, die gesagt haben, ich will auch an den Jesus glauben, ich will mich auch zu dieser Gemeinschaft zählen. Aber es steht da, ganz viele haben sich nicht wollen anschliessen, haben aber eine Hochachtung gehabt von diesen Christen, von diesen Menschen. Also, Es war sehr, sehr ein guter Ruf, den die Gruppe von Menschen, die gewachsen ist, hatte. Und das ist ja das, was wir uns auch so wünschen würden. Es ist eine Idealvorstellung, dass Leute vielleicht sagen, für mich ist es jetzt nicht gerade oder noch nicht, aber das, was die Frommen hier in dieser Fege Steffisburg machen, das finden wir absolut fantastisch. Das wäre doch das, was wir uns wünschen, dass die Frommen so einen guten Ruf haben, dass die besten Bedingungen bestehen, für das, was sie zu sagen haben, weiter wachsen kann. Und genau diese Rahmenbedingungen hat es dort gegeben. Es war eine sehr, sehr gute Haltung gegenüber diesen Frommen, weil sie so glaubwürdig geredet und gehandelt haben. Es hat aber die damalige fromme Elite, oder die Pharisäer und Sadduzäer, die jüdischen Schriftgelehrten, das kennt ihr alles schon in den Geschichten von Jesus, die konnten das nicht aushalten. Dass plötzlich eine neue Lehre kommt, die die Leute befreit von sehr vielen Pflichten, die sie erfüllen müssen, die eine sehr einfache Botschaft bringt. Sie haben es nicht ausgehalten, sie haben ihre Macht bedroht gesehen. Und was mich immer so unglaublich dünkt, ist, sie haben eine Mördertäubung auf die Leute, trotzdem, dass sie gesehen haben, dass Wunder passieren. Es war nicht in Abrede zu stellen, dass ganz Gewaltiges passiert, dass Wunder geschehen, dass Menschen gesund werden. Sie haben die Dynamik gesehen, aber ihre Zorn, ihre Täubung aufgrund der Angst, Macht, die fromme Macht zu verlieren, die hat sie völlig blind gemacht. Darum sind sie trotzdem guten Ruf, den die Leute hatten, sind sie vorgegangen gegen sie. Sie haben Petrus zusammen mit der Crew, die vor allem unterwegs war, haben sie verhaftet und einfach mal eine Nacht ins Gefängnis geschossen. Das waren sehr, sehr schlimme Umstände in diesem Gefängnis. Oder? Das ist sicher nicht mit heute zu vergleichen. Da war man Gott froh, wenn man die Aussicht hatte, wieder mal aus so einem Loch rauszukommen. Die Jünger sind dort einfach reingeschossen worden, die Apostel, mal zugetan und hat gesagt, morgen holen wir die raus, für mal wieder denen zu sagen, dass das eigentlich gar nicht geht. Und in der Nacht, das steht fast lapidar, steht es geschrieben, in der Nacht ist ein Engel gekommen und hat die Gefängnistüren aufgemacht und hat die Apostel befreit. Der Engel hat aber den Aposteln gesagt, geht ganz früh am Morgen schon wieder in den Tempel und fahrt Vollgas weiter, das Evangelium zu verkünden. Stoppt nicht, gebt Gas, sagt es immer wieder, tut die Erlösung von Jesus verkünden, fahrt gerade weiter. Und die haben das gemacht. Ich weiss nicht, was wir machen, oder? Im Gefängnis und der Engel tut nachts das Gefängnis auf, ich weiss nicht, wie er ausgesehen hat. Hey, ich gehe ein Buch schreiben, oder? Wie ich aus dem Gefängnis befreit wurde. Ja, das würde schon länger für sehr viele, oder? Es ist eine unfassbare Geschichte, die da passiert ist, aber die haben das nicht gemacht. Die haben sofort ihren Auftrag wieder ernst genommen. Sie sind tatsächlich am Morgen früh gerade wieder in den Tempel und haben das Evangelium weiter verkündigt. Jetzt am Morgen haben die Mitglieder von diesem Hohen Rat, die wollen ins Gefängnis holen. Und es heisst, die Wächter waren noch vor dran. Es hat eigentlich alles ausgesehen, als wären die drinnen. Nur sind sie einfach nicht mehr drinnen. Also ich weiss nicht, was in denen abgegangen ist. Oder? Spätestens dort hat man doch wieder erkennen, Freunde, jetzt müssen wir Timeout. Oder? Irgendetwas muss doch das haben, was da abläuft. Sie waren völlig blind für das. In dem Moment sind Leute gekommen und haben gesagt, oh, die müssen die nicht mehr drinnen suchen. Die predigen schon wieder im Tempel innen. Es war so eine Blamage für die geistliche Elite dort. Aber sie haben trotzdem daran festgehalten und sie die wieder verhaften. Surplus, sagt, wir brechen auf, wir gehen in den Tempel, wir sammeln die wieder ein. Das heisst aber, sie haben ganz bewusst keine Gewalt angewendet, weil sie Angst hatten, das Volk würde sie steinigen. Also so einen guten Ruf haben die Leute gehabt, dass die gewusst, wenn wir jetzt hier falsch vorgehen, geht es uns an Kragen. Darum sind sie relativ moderat vorgegangen, haben aber die Apostel alle zusammen wieder mitgenommen
haben sie nicht mehr ins Gefängnis da, weil sie gedacht haben, sie sind morgen vielleicht wieder weg. Haben sie direkt eigentlich la Rechenschaft ablegen. Der ganz hohe Rat ist zusammengekommen, die Gesetzesgelehrten, und haben Rechenschaft von ihnen verlangt und haben gesagt, jetzt haben wir euch doch verboten. Haben wir euch verboten, die Irrlehre zu verkünden. Wir haben eigentlich verboten, die Leute verrückt zu machen mit dieser neuen Lehre. Und schlussendlich machen sie uns noch verantwortlich. Wir haben den Christus umgebracht. Jetzt hört einmal auf. Und dann kommt eine mehr von diesen Reden von dem Petrus, der unglaublichen Überzeugung mit Autorität, steht der Herr und sagt, nie im Leben hören wir auf. Es ist nicht möglich, wir haben den Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkündigen. Und überhaupt steht geschrieben, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist unglaublich, der Mut, die Kraft, oder? Die Leidensbereitschaft. Ich habe gewusst, dass eigentlich die Todesurteile sehr locker sitzen dort. Man muss sich bewusst sein, das war eine Parallelhierarchie, oder? Die geistliche Hierarchie. Also da hat der Trümmer nicht eingegriffen. Das ist, wie das heute in ganz vielen Ländern noch der Fall ist, wenn die Religion selber auch Macht hat. Die konnten einen kurzen Prozess machen mit diesen Leuten. Die Apostel waren völlig furchtlos und gesagt, nie im Leben hören wir auf. Wir machen es gerade wieder. Und jetzt hat es so einen Zorn ausgelöst unter den Autoritäten, die dort gesessen sind, dass sie wirklich auf der Stelle sie wollten hinrichten. Und jetzt ist etwas ganz Spannendes passiert. Und das ist etwas, was ich euch, mir sehr gerne so als ersten Lerneffekt aus diesen Versen möchte mitgeben. Jetzt ist der sogenannte Gamaliel aufgestanden. Gamaliel, das war ein Gesetzeslehrer, sehr ein geachteter, sehr ein intelligenter Mann von dieser schriftgelehrten Gilde. Und jetzt hat er plötzlich gesagt, Moment, macht jetzt nichts Dummes. Ich bitte euch alle zusammen, schickt die Apostel mal raus. Ich muss euch etwas sagen. Er sagt, also gut, wenn er das sagt, hören wir dem zu. Sie haben die Apostel rausgeschickt. Und jetzt hat der Gamaliel ganz etwas Weises vor sich gegeben. Ich kann mir nicht anders vorstellen, wie das der insgeheim muss ein Jesus-Nachfolger sein muss. Es kann nicht anders sein. Ich sage dem zu diesen Männern, ich muss euch ein Prinzip lehren. Und das finde ich ein fantastisches Prinzip. Er sagt, schaut jetzt. Wenn ihr die jetzt Syrplas ermordet, habt ihr nie und nimmer gewährt, dass das aufhört. Weil darauf ankommt, tut es nur auf eins. Steht Gott hinter denen oder steht er nicht hinter denen? Wenn Gott nicht hinter denen steht, dann müsst ihr euch gar nicht mehr so stressen, das wird von selber wieder verschwinden. Und hat ihnen zwei Geschichten aufgezählt von einem Theudas und von einem Judas aus Galiläa, die in den vergangenen Jahren offenbar auch so Lehren haben verbreitet, Leute haben um sich geschart und gesagt, schaut, die sind beide zusammen versunken, von denen redet niemand mehr. Die sind umgebracht worden, die haben keine Chance gehabt. Also, wenn das nicht von Gott ist, was die da verkünden, dann werden jetzt die da Leute noch ein bisschen Köpfe füllen, aber das wird abebben. Die werden nichts mehr hören von dem. Lasst es einfach von selber sterben. Wenn es aber von Gott ist, dann könnt ihr es nie aufhalten. Oder wollt ihr dann gegen Gott kämpfen? Und das hat sie alle zusammen doch können überzeugen. Sie gesagt haben, ja gut, wenn es wirklich von Gott ist, wird es auch weitergehen, wenn wir die jetzt umbringen. Und der Gamaliel hat so den jungen Aposteln das Leben gerettet. Dann hat man gesagt, okay, also, wir ermorden sie nicht. Wir haben sie wieder reingenommen und haben ihnen noch einmal strengstens verboten, das Evangelium zu verkünden. Jetzt hat er gewusst, dass es sinnlos ist, wenn sie das machen. Zur Sicherheit hat man sie noch alle zusammen auspeitschen lassen. Auch da, liest sich so schnell. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal ausgepeitscht wurde. Ich will es nicht erleben müssen. Und es heisst, nach dieser Auspeitschung seien die Apostel voller Freude darüber, dass sie für Jesus können leiden konnten, sind sie zurück in den Tempel und haben das Evangelium verkündet. Incroyable. Oh, es ist kaum fassbar, so faszinierend, so eine Kraft ist hinten dran gesteckt. Und das ist eigentlich der Kern der Predigt, die ich mit euch herausfinden möchte. Was führt zu so viel Kraft und Autorität? Letztlich ist es ja das, was wir auch noch erleben wollen. Ich sage es nochmal, wir sind immer noch Teil von dem Ganzen. Der Auftrag besteht immer noch. Und ich habe mir selber überlegt, was ist denn vielleicht das Erfolgsrezept oder aus was ist denn der Erfolg gemacht, damit es zu solchen von Gott bestätigten Kraftwirkungen kann kommen. Weil das ist das, was eigentlich passiert ist. Oder? Er hat gesagt, göttliche Kraftwirkungen. Das war der Effekt, der aus dem Handeln der Apostel herausgekommen ist. Aber nun jetzt die Frage, wie kann das dazu kommen? Wie kann auch in unserem Leben, hier in unserer Region, die Kraft von Gott wieder greifbar und sichtbar werden. Und für mich ist die erste Antwort ganz klar. Oder? Es sind zwei Dimensionen, die zusammenwirken, dass das passiert. Es ist eine göttliche Dimension und eine menschliche Dimension. Es braucht beide. Gott macht es nicht selber, er braucht uns Menschen dazu. Aber wie wirken die beiden Dimensionen zusammen? Das, was Gott tut, ist relativ schnell erklärt, wenn wir versuchen zu analysieren, was passiert ist. Oder? Jesus hat Matthäus 28, 18, bevor er in den Himmel gegangen ist, einfach einen Auftrag erteilt. Das ist auch nicht gesagt, oder? Tut das Evangelium, die Erlösungs- und Glaubensbotschaft von Jesus über die ganze Welt verkünden. Lehret die Menschen, das zu machen, was ich euch gelehrt habe, taufen sie, holen sie von allen Enden der Erde, machen das. Das war der Auftrag. Und das Zweite, was passiert, ist nach Apostelgeschichte 2, wo er gesagt hat, wartet, bis ihr Kraft bekommt. Dann ist der Heilige Geist gekommen und hat diesen Menschen unglaubliche Schaffenskraft gegeben. Eine riesige Leidenschaft. Das war der Teil, der von Gott gekommen ist. Über den können wir nicht lange diskutieren. Das war die göttliche Sendung und die göttliche Kraft, die ausgegossen wurde. Aber mich interessiert es natürlich, wie setzt sich der Teil vom Mensch zusammen? Was hat vom Apostel müssen eingebracht werden, damit das Ganze möglich ist? Ich habe ein paar Aspekte aufgeschrieben. Oder? Wenn wir den Petrus anschauen, wenn wir die Apostel anschauen, wir könnten noch viel mehr Stichworte nennen. Oder? Es war ein enormer Mut. Stellt euch das vor, vor Leuten herzustehen, die die Macht und die Absicht haben, euch sehr blass umzubringen. Oder? Denen dermassen eigentlich die Maske abreißen, vor allen und sagen, das, was ihr verkündet, ist sinn- und nutzlos. Ihr braucht die Erlösung von Christus, ihr seid ein sündhaftes Geschlecht und. Das braucht so einen Mut, das braucht so eine Leidenschaft, aber auch eine Leidensbereitschaft. Das fasziniert mich auch. Oder? Also wie können die dorthin kommen und sagen, ja, jetzt bringen die mich halt um. Wie kann man dorthin kommen, dass das so intensiv kann werden? Wie können die Voraussetzungen geschaffen werden? Alles in allem führt das ja zu einer enormen Autorität, die es vielleicht zusammenfasst. Ja, das ist die Frage. Welche Voraussetzungen muss der Mensch mitbringen? Und ich bin zur Überzeugung gekommen, es sind zwei Dimensionen, die in unserem Leben müssen zusammenstimmen müssen. An Gott wird es nicht fehlen. Darum brauchen wir nicht über das zu reden. Er hat Kraft verheißen, er will mit uns bauen. Aber was müssen wir bringen? Ich möchte es versuchen, auf zwei Dimensionen zu reduzieren, die uns herausfordern. Die erste Dimension ist ganz simpel, einfach Glauben und Vertrauen. Ist in unseren Breitengraden nicht selbstverständlich. Wir können sehr viel selber bewerkstelligen. Wir verlassen uns auf all das, was wir können, auf unsere Erfahrung, auf unsere Rahmenbedingungen, die so ideal sind. Oft tritt der kindliche Glauben, das Vertrauen in den umfassenden Gott im Hintergrund, ohne dass wir es merken. Stell dir vor, was das für einen Glauben gebraucht hat, für die paar verschöpften Fischer einen solchen Auftrag zu bekommen. Ist unmöglich ohne einen unbändigen Glauben an Gott. Der wird das möglich machen. Der macht das mit mir möglich. Ich kann es nicht, aber er kann es. Stellt euch vor, die Enttäuschung, die Petrus selber erlebt hat. Er, der grosse Loser, der grosse Verlierer, der die 3 Jahre, als er mit Jesus unterwegs war, permanent ist zurechtgewiesen worden. Weil er sich selber nicht konnte beherrschen. Weil er völlig ein disziplinloser Typ war, der immer gehandelt hat und er denkt. 3 Jahre ist in diesem Jesus sein Hammer gelaufen. Und am Schluss tut er ihn noch verleugnen. Ich kenne den nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn es nicht wahr ist. Ich habe den nie gesehen. Das war so ein Loser. Und jetzt in der Apostelgeschichte legt er so einen Glauben an den Tag. Das ist nackter Glauben, dass Gott alles vermag. Es steht in der Bibel geschrieben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Glaube, das Vertrauen auf das Übernatürliche, dass der Gott Gebet hört, das ist die eine Dimension, ohne die es nicht geht. Es gibt für mich eine zweite Dimension. Da hat der Simon Kaldewey vor einer Woche sehr intensiv darüber geredet. Oder? Man kann nicht einfach glauben, Judi Hui, der macht alles, der Gott. Es war ein zweites Kennzeichen von den Menschen, die dort zusammen waren, von den Aposteln, dass sie ein höchst integres Leben gelebt haben. Wir haben vor einer Woche von Simon gehört, was abgegangen ist mit dem Hananias und der Sapphira, oder? Die versucht haben zu bescheissen in dieser Gemeinschaft innen. Die sich nicht an Gottes Gebot gehalten haben, die gelogen haben, die beschissen haben. Gott hat durch das gezeigt, dass man es absolut nicht verleiden. Wir können nicht fromm reden draussen, von Gott Wunder und Zeichen erwarten und die sogar erleben, aber in unserem Leben lassen wir es hängen. Dann nehmen wir es nicht ernst. Und das ist das Stichwort Gehorsam. Die Apostel haben ganz, ganz, ganz entschieden und disziplinierte Gehorsamkeit in der Nachfolge von Jesus. Ich habe geschrieben, es hat Intimität und Integrität gebraucht. Die Intimität ist die, dass sie immer im Gebet mit Gott waren. Sie haben nie die Verbindung zu Gott verloren. Sie haben sich in jeder Situation wieder zusammengerauft, haben gebetet, sie haben die Verbindung zu diesem Gott nie abbrechen lassen. Das ist ein Teil von diesem Gehorsam. Es geht nicht ohne in unserem Leben. Wir können von Gott alles erwarten. Wir sollen alles erwarten. Aber du kannst es selber nicht hängen. Du musst in dieser Verbindung mit dem Gott stehen. Und das Zweite ist die charakterliche Integrität. Gott hat uns Gebot gegeben. Wir sollen den Nächsten lieben. Wir sollen respektvoll mit allen Menschen umgehen. Wir sollen unser Geld nicht zusammenkrauen und horten. Wir sollen es den Armen geben. Wir sollen unterstützen. Wir sollen die nicht brechen. Wir sollen nicht lügen und. So eine grosse Versuchung in unserem Leben. Immer mal wieder 5 lassen gerade sein. Es liegt nicht drin. Wenn wir die Apostel anschauen, sind es die 2 Dimensionen, die es ausgemacht haben. Sie haben fest an Gott geglaubt und an das, was er tun wird. Aber sie waren in ihrem persönlichen Leben absolut super. Ich glaube, sie haben auch ihre Schwächen gekannt und haben daran gearbeitet. Ich habe da so eine Matrix aufgebaut, die ich mit euch noch kurz gerne durchgehen möchte, um ein bisschen zu schauen, wo kann man denn stehen in diesen 2 Dimensionen innen. Ihr versteht, wie es funktioniert. Oder? Also, oben links ist Plus und unten rechts ist Plus. Oder? Ich fange jetzt mit dieser Dimension hier an. Wie würdet ihr einem Menschen sagen, der sich hier befindet? Das würde also heissen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das würde heissen. Glauben und Vertrauen sehr wenig oder gar nichts. Aber auch gehorsam, also ein integres Leben, auch sehr wenig. Oder? Also ist die Grafik verständlich? Schon, oder? Bin ich der Einzige, der es zuerst aber begreifen muss. Gut, aber es sind die guten Lehrer, die selber lange haben, bis sie es begreifen, die Schüler nicht überfordern. Gut, genau. Also, Wie würdet ihr so einem Menschen sagen, oder, wo eigentlich kaum bis gar kein Vertrauen und Glauben hat, aber auch keine Bereitschaft zum Gehorsam, zum integren, korrekten Leben? Schluffi. Schluffi ist geboten. Ja, ist noch schwierig, oder? Ich habe mal versucht, die zwei Begriffe dafür ein bisschen zu verwenden. Ich glaube, ein Mensch, der sich gar nichts um Gott kümmert, keinen Glauben an den Tag legt, sagt es mir alles gleich, ich gebe auch keinem Gott Rechenschaft, aber auch nicht bereit ist, sein persönliches Leben charakterlich sauber auszurichten, ist ein ignoranter Mensch, oder? Ist mir doch alles gleich. Ist mir gleich. Letztendlich geht es um mich. Ich versuche, Gewinn- und Lustoptimierung zu machen für mich in meinem Leben. Letztendlich führt es zu dem, oder? Wenn mir alles andere wirklich Schnurz ist. Dimension Gott ist mir egal, Dimension Mitmensch ist mir egal, mein Charakter spielt mir keine Rolle, ist mir gleich, wo ich gut bin und wo nicht. Führt letztlich zu einem Drehen um sich selber. Ich bin das Zentrum des Universums und ich bin wichtig, wem das nicht passt. Das ist sein Problem. Ich glaube nicht, was solche Menschen hat heute hier Morgen. Aber jetzt kommt es uns vielleicht näher, ein Stück. Ich habe versucht, eine Dimension einzubringen, hier, die heisst. Was bedeutet das? Testfrage. Jemand, der sehr viel Glauben hat, oder? Aber sehr wenig gehorsam. Also, das ist einer, der Jesus glaubt, ein Christ, der allen die Welt erklärt, allen die Bibel erzählt, allen sagt, was alles wichtig ist, heuchlerisch, religiös, ja. Aber es gibt solche unter uns. Ich war auch schon so einer. Also, man trifft so Christen. Sehr laut Halleluja singen. Halleluja, alles gut. Ich sage dir, ich erkläre dir dein Leben, warum es vielleicht nicht funktioniert. Du musst es nur so machen und so machen. Die können sehr viel erklären. Die sind sehr biblisch unterwegs, sehr fromm unterwegs. Aber in ihrem Leben spiegelt sich das nicht. Es ist nicht glaubwürdig. Also dann ihre Arbeitskollegen würden sagen, ja, der erzählt viel von seinem Glauben. Aber seine Taten unterstreichen es nicht wirklich. Sein Leben steht nicht dahinter. Oder? Ich habe dem mal gesagt, Euphorie und Schwärmerei. Das hat es bei den Aposteln nicht mögen verleiden. Hat es nicht mögen verleiden. Und das beste Beispiel, und ich glaube, das hat es uns auch illustrieren sollen, aus der Predigt von Simon von letzten Sonntag, oder? Ananias und Sapphira. Ich will part of the game sein. Ich will auch erleben, wie die Post abgeht. Ich gehöre dazu. Ich fülle auch allen den Kopf mit dem Glauben und was passiert. Aber selber erlaube ich mir einen schwachen Charakter. Selber erlaube ich mir ein Leben, das sich nicht gewaschen hat. Dann wird es letztlich wirkungslos bleiben. Es bleibt euphorisch. Es bleibt nicht glaubwürdig. Ich kann euch eine Analogie erzählen dazu, wie so Menschen handeln. Ich habe vor ein paar Jahren ein Auto einem abgekauft. Ein Occasionsauto. Ich bin sehr gefreut über das Auto. Er hat mir beim Erklären von diesem Auto gesagt, wisst ihr was, der kann den übrigens selber einparken. Vielleicht habt ihr schon lange alles solches Auto. Weiss ja nicht, ist vielleicht für euch alles ein alter Hut. Oder? Ich war einigermaßen beeindruckt, dass der selber einparken kann. Ich war aber immer auch ein bisschen zurückhaltend, das manchmal mal so ein bisschen ausprobiert, aber nie so richtig. Schon eine Art höhere Macht, oder? Und nachher ist da, den Herbst einmal, haben sie bei uns daheim die Strasse aufgerissen und neu gemacht. Und dann haben wir nicht mehr auf unseren Parkplatz fahren können. Und nachher hat man mir gesagt, ich muss mit meinem Auto da runterfahren und dort parkieren, oder? Auch bei Meiers unten, oder? Aber die haben natürlich auch schon alle dort parkiert, wo ich oben bin. Und dann dachte ich, ja, keine Chance mehr, da rein zu parkieren. Und dann plötzlich habe ich gesehen, ganz eine kleine Lücke, oder? Also dachte ich, das müsste längen, oder? Das müsste eigentlich längen. Aber ob schon ich noch das Gefühl habe, ich kann noch gut seitwärts reinparkieren, habe ich doch das Gefühl gehabt, da könnte ich an Grenzen stoßen. E-Park-Automatik. Wenn nicht jetzt. Und nachher habe ich das geschaut, oder? Du musst blinken und auf den Knopf drücken, ganz langsam neben der Parklücke vorbeifahren. Das habe ich dann gemacht und super hat er angezeigt, jawohl, Lenkeingriff zulassen, irgendwie so. Und nachher habe ich gedacht, ja super, super. Hinter sie Gang rein da und nachher habe ich mich zurückgelehnt. Ganz entspannt, oder? Weil das Lenkrad fährt dann von selber an verdrehen und so. Das hat ihm ganz fasziniert zugeschaut. In meiner grenzenlosen Naivität bin ich davon ausgegangen, der schafft das einmal. Und habe gar nicht überlegt, dass der den vielleicht auch muss korrigieren muss, oder? Mit ein bisschen Sagen, ein bisschen führen, weil es so eng war. Aber das habe ich gar nicht mehr gedacht. Der stellt jetzt den selber rein. Fertig. Und habe schon ein bisschen gebremst, immer so. Nicht Vollgas geben, oder? Du musst ja selber dann noch Gas geben, bremsen. Aber ich habe nicht geschaut, dass das vorher ja noch viele hat, die zeigen, dass man dann plötzlich wieder führen fahren müsste, oder? Und ich bin sehr ruhig einfach gefahren. Und plötzlich hat es so ein unerträgliches, wüstes Geräusch gegeben. Gott sei Dank hat niemand meinen Kopf gesehen. Und ich so ganz langsam hingern geschaut. Einfach das Auto in eine Strassenlampe parkiert, wo dort gestanden ist. Und was ist passiert, oder? Das ist das, was der macht, oben links. Ich bin sofort sauer geworden auf VW. Das war meine erste Reaktion. Ich habe gesagt, das ist ein riesen Beschiss. Was hätte ich denn auch machen sollen? Und genau in diesem Moment realisiere ich nicht, dass der Pfeil gegen vorne zeigt. Oder? Ich hätte schon lange müssen wieder den Führerzeigang rein tun, weil der wollte sagen. Oder? Und ich einfach gedacht, that's it. Dann kann ich aus der Strassenlampe wieder raus müssen. Dann hat es nochmals ein Geräusch gegeben. Und das war alles noch Nasenwasser im Vergleich zu dem, Herr Susanne müsste sagen, ich habe beim Einparkieren das Auto in eine Strassenlampe gesetzt. Und noch ganz leise habe ich nachgeschoben, ich habe noch die Einparkautomatik gebraucht. Wo sie immer gesagt hat, so einen Mist brauche ich dann nie. Ja. In diesem Augenblick hatte ich genau diese Wahrnehmung gehabt. Das ist sehr viel Euphorie, sich verlassen auf das, was Gott kann, was das System kann und ich selber kann hinterher liegen. Auf mich kommt jetzt das nicht mehr darauf ab. Das ist ein grosser, grosser, grosser Irrtum. Nehmt das Bild mit, so geht es nicht. Es braucht wirklich beides. Ich komme noch zu der letzten unglücklichen Form. Wie würdet ihr die Person bezeichnen, die so unterwegs ist, was würde so ein Apostel kennzeichnen? Es würde heissen, sehr wenig Glauben, aber sehr, sehr viel charakterliche Integrität, sehr viel Vorbild, sehr viel Treue, sehr viel Engagement. Was ist das für ein Apostel? Was ist das für ein Christ? Gesetzlich können Sie, ja. Ich wäre noch ein bisschen barmherziger, ja. Ein Macher, ja, könnte es auch sein. Ich habe ihm mal gesagt, das ist ein freudloser Kampf oder eben ein Krampf. Es gibt leider auch viele Christen, die eine Art der Glauben verloren haben. Die nicht mehr wagen, ganz Grosses zu glauben, die in ihrer Situation nicht mehr wagen, positiv zu sein und zu sagen, Gott, du hast verheißen, es kommt gut. Die sich nicht mehr daran erinnern, was Gott in ihrem Leben schon alles Gutes da hat. Die einfach nur noch knurzen. Man kann auch Tag und Nacht beten, aus Ernst meinen, aber ohne Glauben, dass Jesus der ist, der den Ausschlag gibt. Ohne Glauben, dass er das Übernatürliche schafft, auch in meinem Leben. Dass er aus meiner Lebenssituation wieder etwas gestalten kann, das neu, das gut, das positiv ist. Ohne diesen Glauben werde ich ein Knorzi sein, werden müssen leiden. Und das ist nicht Gottes Absicht. Ich weiss nicht, in welcher Dimension dass ihr euch hier findet. Schaut, ich kann euch noch ganz eine kleine Geschichte erzählen, die diesen unten rechts ermutigt. wirklich wieder ganz grossen Glauben zu haben. Das vorletzt in einem Buch gelesen, ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Macht auch nichts, was nicht stimmt. Die Analogie ist so perfekt. Es hat der Pastor geschrieben, dass er auf einem langen Flug ist unterwegs war. Und dann hat der Pilot angekündigt, es sollen sich alle anschnallen, es kommen ziemlich gravierende Turbulenzen. Und wer schon geflogen ist, weiss, wie das ist. Einer macht das nichts aus, andere haben sehr Angst. Und er hat beschrieben, dass sie wirklich das Dramatischste war, was er auch erlebt hat. So hat es das Flugzeug geschüttelt und gehodelt und gemacht. Es war wirklich auch eine leise Panik erkennbar unter den Menschen. Und er selber hat angefangen zu beten und zu schwitzen und machen. Er hat aber festgestellt, dass neben ihm ein Teenager gesessen ist, der völlig entspannt war. Sandwich gegessen, überhaupt völlig ignoriert. Das ganze Gehodu und Getue in diesem Flugzeug hat ein Teenager, ein junges Mädchen, 12, 13, völlig ignoriert. Absolut cool geblieben. Und der Pastor nebenan hat immer gedacht, wie kann die so ruhig bleiben? Selber Schweißperlen gehabt und wo die Turbulenzen sind vorbei waren. Der Pilot hat angekündigt, sie geht's gut wieder, sie können. Ja, sie seien durch, oder? Hat er sich selber ein bisschen zweggerappelt und nachher hat er gedacht, so, jetzt nimmt mich das aber Wunder. Er hat das Mädchen angesprochen und hat gesagt, hey, sag mal, kennst du keine Furcht? Wieso bist du so absolut ruhig und entspannt gewesen, was dermassen gehodelt hat? Und die Antwort hat mich tief, tief bewegt und ich möchte euch mitgeben. Das Mädchen hat geantwortet, weisst du, der Pilot, der da vorne fliegt, ist mein Vater. Und mein Vater weiss, dass ich da hinten sitze. Das Flugzeug kommt super wieder zu Boden. Das hat mich tief beeindruckt. Und der Pastor hat so tief beeindruckt. Er hat gesagt, das Modi war so entspannt gewesen, und sie wusste, hey, der da vorne ist mein Vater, der fliegt. Der wird das Flugzeug nie abschmieren mit mir. Weil er weiss, ich bin da. Und das soll allen denen Mut geben, die sich immer mal wieder auf dieser unteren Seite sehen. Sage, ich gebe mir so Mühe, aber ich habe Mühe zu glauben, dass Gott in meiner Situation etwas Neues, etwas Gutes kann tun. Ich habe meine Vision und meine Freude verloren. Euch möchte einfach sagen, Gott ist der Pilot und er hat doch euch nicht vergessen. Und es hodelt. Ziehen wir den Glauben wieder an. Werden wir wieder mutig, haben wir wieder unsere Träume und glauben, dass Jesus das wird möglich machen wird. Für uns als Individuum, aber auch als Weg Steffisburg. Ich habe vorgestern zum Team gesagt, ich sehe keinen einzigen Grund, wieso wir hier nicht die Apostelgeschichte erleben sollten. Wenn wir glauben und es ernst meinen. Und da bin ich zutiefst überzeugt, weil dann kommen wir in die Dimension hinein, wo wir eine wirkungsvolle Nachfolge haben. Ob wir dann gerade Kranke gesund machen können, ich weiss es nicht, ich wünsche es mir. Aber ich höre nicht auf, für kranke Menschen zu beten. Ich höre nicht auf, das Unmögliche zu glauben und auszusprechen. Ich möchte euch diesen Mut weitergeben. In euren Lebenssituationen, wenn ihr Glauben verloren habt, wenn ihr merkt, ich bin Ignoriert geworden, sagt doch mal Nein und lauft in der Wohnung um und sagt, es kommt gut mit meinem Sohn, es kommt gut mit was immer, mit meiner Arbeitsstelle. Es ist jetzt schwierig, aber es wird gut kommen. Das, was ihr aussprecht, hat eine grosse Tendenz, sich zu verwirklichen. Das ist biblische Wahrheit. Glaubt an das Gute. Jesus ist da, ihr müsst es nicht ermurksen. Und bleibt dabei in einer ganz nahen Abhängigkeit von ihm. Dann kann es nur gut kommen. Dann sind wir glaubwürdig und werden den Gott erleben, werden selber die Apostelgeschichte erleben. Amen.